Sie hören den Kurier.
Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des Gesundheitsministeriums. Auch wenn wir alle bereits ein wenig Corona-müde sind, dürfen wir eines nicht vergessen. Die Impfung bietet nach wie vor den besten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor den Folgen von Long-Covid. Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wird die gute Immunisierungslage jetzt im Herbst und Winter deutlich abnehmen. Daher lautet das Motto: Impfen schützt, Impfen hilft, Impfen ist das beste Mittel, um mit dem Coronavirus langfristig zu leben und die Pandemie einzudämmen. Solltet ihr bereits Impfungen erhalten haben, bitte vergesst nicht auf die Auffrischungsimpfung. Informationen und Beratung rund ums Impfen bei eurer Ärztin oder eurem Arzt, in eurer Apotheke und auf gemeinsamgeimpft.at. Für ein gesundes Miteinander lassen wir uns impfen. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Kurier-Daily-Spezialfolge. Mein Name ist Caroline Bartosch und im heutigen Interview hört ihr Kurier-Redakteurin Elisabeth Kröpfel im Gespräch mit ORF-Moderator Patrick Batschen. Kurz vor dem ersten Corona-Lockdown hat Batschen die Diagnose Lymphdrüsenkrebs erhalten. Seine Erfahrungen mit der Krankheit hat er in einem Buch festgehalten. Der Titel Einsiedlerkrebs, wie ich aus dem schlimmsten Jahr meines Lebens das Beste machte. Sein Humor hat ihm damals geholfen, nicht den Optimismus zu verlieren. Sein Verhältnis zum Tod hat sich während der Krankheit stark verändert. Allgemein, sagt Batschen, sollten wir auch dem Tod mit mehr Humor begegnen. In seinem neuen Buch Schluss mit lustig verarbeitet er tatsächlich geschehene Begräbnispannen zu 71 Kurzgeschichten. Passend zur legendären Straßenbahnlinie 71, die zum Wiener Zentralfriedhof fährt. Im Interview spricht Batschen über seine Diagnose, seine beiden Bücher, in denen er viel verarbeitet hat, was er an Begräbnissen so lustig findet, dass er ein Buch darüber schreibt und wie sein eigenes Begräbnis mal stattfinden soll. Am besten, ihr hört selbst.
Hallo Herr Batschen, erstmal vielen lieben Dank, dass Sie sich heute die Zeit für das Interview mit mir nehmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Batschen, was ist denn an Begräbnissen so lustig, dass man ein Buch darüber schreibt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mir zunächst auch gedacht. Aber ich habe im Laufe der Jahre für unsere Sendung Wien heute ziemlich viele prominenten Begräbnisse begleitet mit der Kamera. Also von Fritz Mulja über Elfriede Ott, Peter Alexander oder Jürgens. Und immer wenn ein Prominenter in Wien begraben wird, dann zieht im Hintergrund der Peter Holleczek die Fäden. Der ist sozusagen der Oberbestatter der Stadt Wien. Und der hat mir dann in den Drehpausen immer die unglaublichsten Geschichten erzählt. Also was sich Leute wünschen, was alles schief geht, worüber sich Leute beschweren bei Begräbnissen. Und ich konnte das zuerst gar nicht glauben und habe dann ein bisschen immer nachgefragt und er hat mir dann immer mehr und immer mehr Geschichten erzählt. Und dann habe ich ihm irgendwann einmal gesagt, Peter, da müssen wir ein Buch draus machen. Und er hat dann gesagt, naja, das ist so heikel, das können wir erst machen, wenn ich in Pension gehe. Und ja, jetzt geht er bald in Pension und wir haben gesagt, wir machen das und schreiben die lustigsten Geschichten, die so rund um Begräbnisse passieren, einfach auf.
Im Buch sind ja 71 Kurzgeschichten festgehalten. Das sind genauso viele wie die Straßenbahnlinie 71, die zum Zentralfriedhof fährt. Welche ist denn Ihre Lieblingsanekdote im Buch?
Also es gibt sehr, sehr viele Lieblingsanekdoten, aber ich habe wirklich eine spezielle. Das war eine der ersten, die mir der Peter Holleczek erzählt hat. Da geht es um eine Trauerfeier am Friedhof Kagran, wo eine Witwe ihren Mann beerdigen muss. Und das ist der Tag der Trauerfeier. Die Trauerhalle ist voll. Und es kommt der Kranz der Witwe, das ist ein großes Herz aus roten Rosen gewesen, der wird vorne hingestellt und dann gibt es die Arrangeure, die schauen, dass alles schön ausschaut und die rollen dann die Schleifen aus auf diesem Kranz und in der Sekunde fangen alle im Saal an zu tuscheln und zu lachen und die Witwe, natürlich völlig in Trauer, war ziemlich verunsichert, was da los ist. Und dann hat sie gesehen, die Schrift, die sie ausgesucht hat, da ist links gestanden auf der Schleife, es war viel zu kurz und rechts dein Spatzi. Und in der Kombination hat das natürlich vorher niemand gesehen und bedacht. Diese Doppeldeutigkeit, die hat dann für eine kurze Stimmungsaufhellung gesorgt im Saal.
Wie würden Sie sagen, können wir denn dem Tod allgemein mehr mit Humor begegnen?
Ich glaube, wenn man sich bewusst ist, dass der Tod irgendwann, früher oder später, jeden von uns trifft, natürlich persönlich, aber auch im eigenen Umfeld, macht es einfach Sinn, sich mit dem Gedanken sozusagen anzufreunden, dass das zum Leben dazugehört. Und diese Geschichten, die ich in dem Buch gesammelt habe, zeigen einfach, dass es genauso wie es während des Lebens menschelt, untereinander, es halt auch am Ende des Lebens menschelt. Und dass Leute Sorgen, Ängste haben, die sie ihr Leben lang begleitet haben, die dann am Ende des Lebens genauso zählen. Und dass eben schwarzer Humor, das habe ich auch gelernt, bei der Bestattung wichtig ist, sozusagen eine Strategie zu haben, um damit umzugehen. Also dass man, wenn man nicht alles so ernst nimmt, sondern alles ein bisschen mit einem Augenzwinkern sieht, dass man dann viel leichter über solche schweren Themen wie den Tod einfach reden kann und dem Ganzen begegnen kann.
Vielleicht ganz kurz zu Ihrer persönlichen Geschichte. Sie haben vor ein paar Jahren die Diagnose Lymphdrüsenkrebs erhalten. Wie hat sich denn in dieser Zeit Ihr Verhältnis zum Tod geändert?
Das hat sich massiv geändert in dieser Zeit, weil ich war damals 36, wie ich die Diagnose bekommen habe. So lange ist das noch gar nicht her, 2,5 Jahre. Und ich habe damals zum ersten Mal in jungen Jahren, wo man sich einfach unsterblich fühlt in der Zeit und über vieles nachdenkt, aber nicht über den Tod, gemerkt, was Endlichkeit bedeutet und habe mich wirklich ernsthaft damit auseinandergesetzt, was würde jetzt passieren, wenn die Therapie nicht wirkt und wenn ich da jetzt nicht wieder gesund hinausspaziere, was zum Glück dann am Ende des Tages passiert ist. Und ich glaube, da verändert sich schon das Verhältnis zum Tod, weil es einfach was ist, was einfach dann plötzlich ganz nah ist und womit man sich auseinandersetzen muss. Und es hat aber so absurd oder grotesk, das klingt, ein bisschen den Schrecken verloren jetzt für mich, weil ich mir denke, ich war schon recht nah dort, wo man eigentlich erst mit 80, 90 hinkommt, bin zum Glück jetzt wieder weit weg, aber ich habe mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie sich das anfühlt und deshalb hat der Tod für mich ein bisschen den Schrecken verloren. Also das heißt nicht, dass ich jetzt sterben möchte oder dass ich keine Angst mehr davor habe, aber es ist einfach, es ist nichts mehr ganz Fremdes und deshalb bin ich, glaube ich, ein bisschen entspannter auch und deshalb konnte ich auch das Buch mit sehr viel schwarzem Humor schreiben, das wäre mir wahrscheinlich vorher gar nicht so gelungen.
Nun haben Sie Ihre Erfahrungen mit der Krankheit auch in einem anderen Buch festgehalten, das heißt Einsiedlerkrebs, wie ich aus dem schlimmsten Jahr meines Lebens das Beste machte. Hat Ihnen Ihr Humor geholfen, den Optimismus nicht zu verlieren in dieser Zeit?
Definitiv. Also wenn man immer hört von jemandem, der Krebs hat und eine Chemotherapie macht, dann hat man das Gefühl, dass der quasi monatelang dahin sieht und nichts redet und nur schlaft. Und solche Phasen gibt es natürlich auch in dieser Krankheit. Aber ich habe in dieser Zeit auch ganz viel gelacht und ich habe zum Glück sehr gute Freunde, eine liebe Familie und wir haben einfach wirklich viel Spaß gehabt, auch in der Zeit. Und wenn dann quasi die Haare ausfallen und man schaut wie ein Michelin-Männchen aus, dann sagt man das halt auch einmal und sagt, schau, ich schaue aus, ich könnte Werbung für Michelin-Reifen machen und nimmt einfach die Dinge ein bisschen mit Humor, auch wenn man weiß natürlich, dass sie ernst sind. Aber ich glaube, wenn man seinen Humor bewahrt und wenn man noch lachen kann in guten Momenten, dann ist das alles einfach diese schwere Zeit, die ohnehin so schwer ist mit vielen Spitalsbesuchen, Medikamenten, die man nehmen muss, dann ein bisschen leichter, als wenn man nur pessimistisch ist und sozusagen sich denkt, um Gottes Willen, ich werde nicht wieder gesund und ich werde jetzt sterben. Und ich habe in meiner Krebszeit im Spital und auch auf Reha sehr viele Menschen kennengelernt, die unheilbar krebskrank sind. Also da ist es nicht über mir, dass da eine Heilung in Aussicht steht, sondern die wissen, sie werden früher oder später sterben an der Krankheit. Und auch da habe ich gemerkt, die, die ihren Humor behalten haben, die kommen einfach viel, viel besser durch diese Zeit als die, die den nicht mehr haben.
Gab es auch konkrete Momente, in denen Ihr Humor und Ihr Optimismus nachgelassen hat? Weil Sie erzählen zum Beispiel auch, dass am Ende, als Sie beinahe schon wieder gesund waren, eine langjährige Freundin an Lungenkrebs gestorben ist.
Ja, natürlich. Also es hat auch in dieser Zeit sozusagen Phasen gegeben, wo man sich absolut miserabel fühlt und wo man sich dann denkt, um Gottes Willen, wie soll ich das jetzt mehrere Monate aushalten? Das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Aber auch da hilft einem sozusagen dann ein bisschen. Humor ist vielleicht das falsche Wort, aber der Optimismus und die gute Energie, die man bekommt von Freunden, auch vom Spitalspersonal und von den Ärzten, da weiter zu tun. Und natürlich gibt es dann Rückschläge, wie diese sehr gute Freundin der Familie, die an Lungenkrebs gestorben ist, oder es ist auch ziemlich zeitgleich mit meiner Diagnose von einer guten Schulfreundin von mir, die Tochter, damals mit 3,5 Jahren an Nierenkrebs gestorben, mein Kind. Also das sind dann einfach Dinge, wo ich mir denke, das ist so ungerecht, das Leben ist so ungerecht. Aber genauso wie ich mir denke, es ist ungerecht, dass ich diese Krankheit bekommen habe, hilft es dann nichts, sich lang mit dieser Frage aufzuhalten, weil es gibt keine Antwort drauf. Also es wird mir niemand beantworten, warum ausgerechnet ich Krebs bekommen habe und nicht der andere.
Jetzt haben Sie gerade vorhin schon gesagt, Ihr Verhältnis zum Tod hat sich nach der Diagnose sehr stark geändert. Haben Sie heute Angst vor dem Tod?
Also ich habe nicht Angst vorm Tod, aber ich habe Angst vorm Sterben, würde ich sagen. Also der Tod ist, wie gesagt, was uns alle betrifft. Das gehört zum Leben dazu. Also ab der Sekunde, wo wir geboren werden, wissen wir, dass wir irgendwann einmal tot sein werden. Das ist sozusagen, das kauft man mit in diesem Paket Leben. Aber wovor ich Angst habe, ist vorm Sterben. Und ich habe da in der Zeit sozusagen der Krebstherapie im Spital und auch auf der Reha, habe ich auch gute Bekannte sozusagen, die ich da kennengelernt habe, dann verloren und gesehen, wie die zugrunde gehen an schweren Krankheiten, wie die dann plötzlich nur noch Haut und Knochen sind und warten drauf, sozusagen auf die Erlösung. Davor habe ich Angst, das wünsche ich mir nicht und wünsche ich keinem vor dem Tod an sich, dass es dann so ist. Davor habe ich keine Angst.
In dem Buch geht es ja um Wiener Begräbnisgeschichten. Nun ist Wien dafür bekannt, eine besonders melancholische Beziehung zum Tod zu haben. Also man geht ja am Zentralfriedhof joggen und pompöse Begräbnisse werden als eine schöne Leiche bezeichnet. Der Tod, das muss ein Wiener sein, heißt in einem bekannten Lied von Georg Kreisler. Ist die Hauptstadt morbider als der Rest Österreichs?
Ich habe schon das Gefühl. Also ich merke auch, wenn ich von meinem Buch erzähle und so ein paar Geschichten daraus zitiere, dann merke ich, dass die Wiener das ganz selbstverständlich nehmen und sagen, das ist eh klar, das würde ich mir auch wünschen oder das finde ich gar nicht so seltsam. Je weiter man von Wien wegkommt und diese Geschichten erzählt, merkt man schon, dass die Verwunderung immer größer wird, was wir uns in Wien eigentlich mit dem Tod oder wie viel wir uns in Wien mit dem Tod auseinandersetzen und in welcher Art und Weise. Also wenn man sich denkt, dass es Leute gibt, die wollen, in dem Buch beschreibe ich das in einer Geschichte, ihren Sarg mit Maiskörnern vollfüllen, damit bei der Kremation Popcorn rausspringt zum Beispiel. Also da greifen sich natürlich andere am Kopf. Aber in Wien denken sich viele wahrscheinlich, ja, warum nicht? Das ist ganz lustig.
Und was gefällt Ihnen persönlich an der Wiener Todeskultur?
Ich persönlich kann ja mit dieser ganzen Begräbniszeremonie recht wenig anfangen. Also ich denke mal, wenn es mal bei mir so weit ist, ich hätte gern, dass ich einfach in einer Öko-Urne im Garten, im Haus von meinen Eltern begraben werde. Ich brauche keinen Grabstein und keine große Zeremonie und keine Blumen und so. Aber ich finde es einfach schön, weil ich mir denke, die Wiener machen sich so viele Gedanken um das Ende, weil es darum geht auch, okay, wie gehe ich ab? Also es gibt ja Leute, in dem Buch beschreibe ich das auch, die machen extra ein Fotoshooting für ihren Patezettel zum Beispiel, weil sie möchten, dass sie dann schön ausschauen, damit die Leute, wenn sie zum Begräbnis kommen, sagen, ja, die war eher fesche Gredel, schade um sie eigentlich. Ich finde das eigentlich fast herzig, wie die Wienerinnen und Wiener sich sozusagen um ihren Tod Gedanken machen und welchen großen Stellenwert das einfach auch hat. Das sieht man ja auch allein daran, dass der Zentralfriedhof ja der zweitgrößte in ganz Europa ist und menschenmäßig mit 2,5 Millionen, glaube ich, überhaupt der größte Europas. Also der Tod und Wien, das gehört irgendwie fix zusammen, habe ich das Gefühl.
Wissen Sie denn schon, wie Sie selbst einmal bestattet werden möchten?
Naja, also wie gesagt, ich brauche kein großes Begräbnis, ich brauche keine große Trauerfeier und auch ich will auch keinen Blumenschmuck und keine Musik. Meine geliebte Großmutter, die vor 14 Jahren gestorben ist, die haben wir in einem ganz kleinen Kreis, die wollte verbrannt werden in einer Öko-Urne und die haben wir dann mit Genehmigung in Niederösterreich im Garten im Ferienhaus meiner Eltern vergraben und da war nur die Familie und jeder hat was kurz gesagt und dann waren wir essen und haben auf sie angestoßen und so stelle ich mir das für mich auch vor. Also was Kleines, aber ich hoffe, dass es noch lang dauert.
Zum Abschluss die Frage, was soll denn mal auf Ihrem Grabstein oder auf Ihrer Urne stehen?
Weiß ich nicht, wahrscheinlich steht einmal drauf, jetzt ist er ruhig oder so, weil ich immer so viel rede, aber darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Also wenn es nach mir geht, steht da gar nichts, sondern ist das einfach dann vielleicht eine schöne Pflanze, die da drauf gesetzt wird. Ich habe sehr gern Flieder zum Beispiel, vielleicht setzen wir dann einen schönen Fliederbusch drauf und erinnert sich dann an mich.
Herr Batschen, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir über dieses sehr persönliche Thema zu sprechen.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Das war ein Interview, das Kurierredakteurin Elisabeth Kröpfel mit Patrick Batschen geführt hat. Mehr Podcasts gibt es auf www.kurier.at/podcasts. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Daily-Podcast-Folge zuhört.